Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir haben diese Konferenz mit einem einzigen Wort betitelt: Sühne. Dieses Wort kommt in unserer heutigen Alltagssprache kaum vor. Viele Menschen unserer Zeit, sie wüssten weder mit dem Wort selbst noch mit dem, was es beschreibt, viel anzufangen. Doch gerade deswegen haben wir auch es bei diesem Wort belassen: Sühne. Wieso sollten wir uns mit einem solchen Wort, mit solch einem Thema befassen? Geht es darum vielleicht nur um eine theologisch-philosophische Randerscheinung der christlichen Glaubenslehre? Ganz im Gegenteil. Sühne beschreibt das Zentrum unseres christlichen Glaubens. Dartspieler, sie würden sagen, the bullseye, die absolute Mitte, das Zentrum. Sühne ist das Herz unseres Glaubens. Sühne ist auch nicht nur ein philosophisch-theologisches Konzept, sondern das Werk Christi, das er durch seinen Tod am Kreuz vollbracht hat. Wie bei der Narbe in einer Mitte eines Rades hängt alles daran und es dreht sich alles darum. Paulus fasst unseren christlichen Glauben einmal sehr pointiert zusammen. 1. Korinther 2, Vers 2. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Wenn also der große Apostel seine Botschaft auf einen Punkt gebracht zusammenfassen muss, dann ist das sein Credo: Jesus Christus, der Gekreuzigte. Die Botschaft unserer Religion, des Christentums, ist genau diese: Jesus Christus, der Gekreuzigte. Darum ging es im Kern der Reformation vor 500 Jahren. Darum geht es im Kern der ganzen Bibel. Und darum geht es hier auch an diesem Wochenende auf dieser Konferenz: über Sühne. Jesus Christus, den Gekreuzigten. Diese Botschaft wird von vielen Menschen nicht verstanden und sogar verachtet. Und auch Paulus weiß davon zu berichten. Es ist keine neumodische Erscheinung. In 1. Korinther 1, Vers 18, da heißt es: Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Aber uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben: Ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ist ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zunichte gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gottes nicht erkannte, hat es Gott gefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Am Kreuz Christi scheiden sich die Geister. Dieses antike Exekutionsinstrument, das ehrlosen Verbrechern vorgehalten war, es erregt auch heute Widerspruch. Und dieser Widerspruch kommt in unseren Tagen nach wie vor, zum einen von außen, der Widerspruch kommt aber zunehmend auch aus den Reihen derer, die sich Christen nennen, die aber mehr der Weisheit der Weisen und dem Verstand der Verständigen, wie Paulus es schreibt, verpflichtet sind, als Gottes offenbartem Wort der Heiligen Schrift. Hat Gott wirklich das Opferblut eines Menschen, ja des Gottmenschen Jesus Christus, gefordert, um Sünder mit sich selbst zu versöhnen? Eine Vorstellung, die nicht wenige für unzivilisiert und für archaisch halten. Eine Vorstellung, die so gar nicht zu unserem Gottesbild passen mag, das mehr durch humanistische oder aufklärerische Vorstellungen geprägt ist. Ja, es passt nicht so recht in unsere Zeit. Doch wie das Kreuz selbst, so steht gerade das blutige Opfer, das Christus dort dargebracht hat, im Zentrum unseres christlichen Glaubens. Und so bekennt Paulus einmal in Kolosser 1, Vers 19. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen, in Christus. Und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat, und hört einmal, durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Das Blut seines Kreuzes. Im Hebräerbrief lesen wir sogar, in Hebräer 9, Vers 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Der Tod Jesu Christi am Kreuz, sein blutiges Sühnopfer. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Diese Kernbotschaft unseres christlichen Glaubens ist zeitlos, aber nicht zeitgemäß. Diese Konferenz, sie soll uns Mut machen, das blutige Kreuz Christi, seinen Sühnetod, nicht zu vernachlässigen oder gar zu verleugnen, sondern mit noch festerer Gewissheit im Glauben. Darauf zu vertrauen und ihn zu bekennen. Die meisten von uns werden heute nicht wirklich etwas Neues hören. Doch sollen uns die verschiedenen Vorträge helfen, dass wir ein klareres Verständnis darüber erlangen, was Sühne bedeutet. So dass wir dadurch im Glauben gefestigt werden. Zunächst werden wir in diesem ersten Vortrag dabei bedenken, wieso Sühne überhaupt nötig ist. Und in den folgenden Vorträgen werden wir dann betrachten, wie Sühne geschehen kann, also welche Ordnung Gott dafür vorgesehen und eingerichtet hat. Im dritten Vortrag werden wir über die vollendete Sühne, die Christus in seinem Opfertod am Kreuz erwirkt hat, dann genauer beleuchten. Und schließlich soll es im letzten Vortrag darum gehen, wem die Sühne nützt, für wen sie erwirkt wurde. Das Thema dieses ersten Vortrags lautet nun also, Sühne ist notwendig. Warum wir Sühne brauchen. Und der erste Punkt lautet, ohne Sünde keine Sühne. Sühne war nicht immer schon notwendig. Am Anfang, kurz nach der Schöpfung, gab es eine Zeit, in der es noch keine Sünde gab, die gesühnt werden musste. Es gab tatsächlich eine Zeit, in der der Mensch noch nicht gesündigt hatte. Die ersten beiden Kapitel der Bibel beschreiben diese Zeit im Garten Eden. Doch schon im dritten Kapitel kommt es zur kosmischen Urkatastrophe, dem Sündenfall. Da, wo die Sünde die Menschheit erfasst hat. Wenn wir begreifen wollen, was Sühne ist, müssen wir hier einsetzen. Die Worte, sie klingen schon so ähnlich. Sünde und Sühne, und sie haben miteinander zu tun. Ohne den Sündenfall bräuchten wir keine Sühne. Aber Sünde macht Sühne notwendig, um mit Gott wieder ins Reine zu kommen. Der Sündenfall. Wir erfahren, am sechsten Tag der Schöpfung, da hatte Gott den Menschen erschaffen. Und hier heißt es in 1. Mose 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich da auf der Erde regen. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist, und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist, es soll euch zur Nahrung dienen. Und dann heißt es am Ende, Vers 31, und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Adam, der Mensch, der Abschluss und die Krone von Gottes Schöpfung.
geschaffen im Bild Gottes war er sehr gut. Kein Makel, keine Sünde, es gab nichts zu beanstanden. Er war makellos, unschuldig, heilig, rein. Gott sorgt für den Menschen im Garten Eden mit Nahrung, die ihm in großer Fülle zur Verfügung steht. Das wird auch im nächsten Kapitel noch einmal betont. Genesis 2, Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum im Garten darfst du essen. Aber, Vers 17, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Adam und Eva haben keinen Mangel in Eden. Sie durften von allen Bäumen essen. Es gibt nur eine einzige Ausnahme. Alles andere steht ihnen zur Verfügung. Sie hatten die Fülle. An dieser einen Ausnahme, dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, geschieht nun das, was in der großen Katastrophe des Sündenfalls endet. Und hier wollen wir mal ein Stück lesen aus 1. Mose Kapitel 3, die ersten 7 Verse. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihrer beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Ein scheinbar kleines Vergehen mit Folgen, die die Welt bis heute erschüttern. Was war geschehen? Als erstes stellt der Teufel in Form der Schlange Gottes Wort in Frage. Und er verdreht es. Hat Gott wirklich gesagt, von keinem der Bäume dürft ihr essen? Und der Mensch, er schenkt dem Teufel mehr Glauben als Gott. Das sehen wir hier. Er vertraut dem Teufel und er vertraut dieser Lüge mehr als Gott. Und der Mensch handelt eigenmächtig gegen Gottes Gebot. Die Lust, der Wunsch, die Sehnsucht, ohne Gott zu sein, selber Gott zu sein, überwiegt der Freude am Gehorsam. Ein äußerlich scheinbar harmloses, ein kleines, ein lapidares Vergehen. Sie nahm von seiner Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Das, was wir hier äußerlich sehen, das war die Ursünde. Aber es zeigt die Sündhaftigkeit im Herzen der Menschen, wie sie Gott verstoßen haben und der Lüge mehr glaubten. Eine Rebellion gegen Gott und seine Ordnung. Eine Undankbarkeit gegen Gott und all seine Versorgung. Die Folgen davon lassen sich kaum in Worte fassen. Die Folgen dieser ersten Sünde, sie geißeln die ganze Schöpfung bis heute. Was waren die Folgen dieses Sündenfalls? Seit diesem Tag werden alle Menschen in Sünde geboren. Wieder so ein Konzept, was heute nicht so gerne gepredigt und nicht so gerne verstanden wird. Aber Psalm 51, Vers 7, da schreibt David, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Die Sünde beginnt bei jedem Menschen schon am ersten Tag. Hiob 14, Vers 4. Wie könnte ein Reiner vom Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Deine Eltern sind Sünder? Herzlichen Glückwunsch. Du bist auch einer. Ohne Ausnahme. Hiob 25, Vers 4. Wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Und wie könnte rein dastehen ein von der Frau Geborener? Das schließt alle mit ein, oder? Römer 5, Vers 18. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam. Also das, was Adam getan hat, das hat Auswirkungen auf alle Menschen. Vers 19. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind. Adams Ungehorsam bringt uns in die Stellung von Sündern. Durch die Sünde unseres Urvaters Adam sind wir alle zu Sündern geworden. Jeder Mensch, der seither geboren wurde, mit einer Ausnahme, ist ein Sünder. Schuldig vor Gott. Und dieser Zustand, in den die Menschen durch den Sündenfall geraten sind, ist nicht nur ein kleiner Makel. Wir sind von Natur völlig verdorben. Stell dich mal einen schönen, reifen Apfel vor. Wir haben hier gerade Herbstzeit. Ein Apfel, der so schön grün und rot glänzt. Da gibt es manchmal welche, die haben da irgendwie so eine kleine Delle. Irgendwo so einen kleinen Fleck. Aber das ist irgendwie mehr so ein kleiner Schönheitsfehler. Das sieht vielleicht nicht so ganz perfekt aus, aber der Apfel schmeckt immer noch. Also da kann man immer noch einfach herzlich reinbeißen. Was die Sünde bei uns Menschen angerichtet hat, ist nicht eine kleine Druckstelle. Wir sind von Natur aus völlig verdorben, das heißt völlig verfault, völlig verrottet, zu nichts mehr zu gebrauchen. Nicht mal mehr für Apfelmus. Völlig verdorben. Das ist das, was die Sünde mit uns Menschen macht. All unsere Gedanken, all unsere Worte, all unsere Taten, sie sind von dieser Sünde erfasst. Und wir haben Anteil an der Undankbarkeit, an der Rebellion, am Gesetzesbruch, wie Adam, unser Urvater. Römer 3, Vers 10 und folgend. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Viperngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. So beschreibt Paulus in Römer 3 den Menschen. Und Gott vernichtet in seinem Zorn die ganze Menschheit in der Sintflut. Der Grund dafür ist dieser. 1. Mose 6, Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens, nur böse, den ganzen Tag. Oh, ein vernichtendes Urteil. Aber auch nach diesem ersten Weltgericht Gottes, wo nur Noah und seine Familie übrig blieben, hat sich die sündige Natur des Menschen nicht verändert. Es reichte nicht als Abschreckung. Die Natur der Sünde hat sich nicht verändert. Die Natur des Menschen hat sich nicht verändert. Kurz nach der Sintflut sagt Gott über den Menschen in 1. Mose 8, Vers 21, das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Böse. Die Folge des Sündenfalls ist verheerend. Seither werden alle Menschen in Sünde geboren und sind von Natur aus völlig verdorben. Dieser Zustand wird dann in der Bibel auch als geistlich tot beschrieben. Der Tod ist die gerechte Strafe, die Gott für die Sünde verhängt hat. Anders gesagt, weil wir sündigen, ob in Gedanken, Worten oder Taten, haben wir, wie Adam und Eva, eigentlich unser Existenzrecht verloren. Wir haben das eigentliche Leben verloren. Der Schöpfer des Lebens gibt das Urteil, ihr habt euer Lebensrecht verwirkt. Ihr wendet euch gegen die Quelle des Lebens? Oh, dann bleibt euch nur der Tod. Und das ist die Sündenstrafe. Von Anfang an war klar, das haben wir gelesen in 1. Mose 2, Vers 17, an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Gott hat in seiner Gerechtigkeit von Anfang an das Strafmaß für die Sünde festgesetzt. Strafmaß für Ungehorsam gegen Gott, unseren Schöpfer. Was ist die Strafe? Der Tod. Du musst sterben. Paulus wiederholt das in Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Nun hatte Adam und Eva, sie haben gesündigt. Sie haben Gottes Gebot übertreten. Doch sicher habt ihr euch auch schon mal gefragt, hat Gott wirklich seine Androhung wahrgemacht? Er hat doch mit dem Tod gedroht, wenn Adam und Eva sein Gebot übertreten würden. Und dennoch sehen wir, dass Adam und Eva auch nach dem Sündenfall noch weiterleben. Und an dieser Stelle müssen wir klären, was Tod überhaupt ist. Wir folgen hier Augustinus, dem alten Kirchenvater, der den Tod in folgende Kategorien einteilt. Es gibt einen ersten Tod und einen zweiten Tod. Das ist eine biblische Beschreibung. Erster Tod und zweiter Tod. Zum ersten Tod zählt Augustinus zwei Dinge. Zum einen den Tod der Seele oder des Geistes und zum zweiten dem Tod des Leibes oder des Körpers. Das sind zwei Aspekte des ersten Todes. Und der zweite Tod ist dann der ewige Tod, die ewige Verdammnis. Anders gesagt, es gibt drei Formen oder drei Aspekte des Todes, den geistlichen, den leiblichen und den ewigen Tod. In Epheser 2, Vers 5 heißt es zum Beispiel über diesen geistlichen Tod, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus wurden wir lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr errettet. Also das, was die Sünde in uns gemacht hat, wird als geistlicher Tod beschrieben. Oder dann sehen wir in Offenbarung 20, Vers 14 über den ewigen Tod. Und der Tod und der Hades, also das Totenreich, wurden in den Feuersee geworfen. Die Hölle, dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Ja, also hier, die Hölle ist der ewige Tod, der zweite Tod. Mit welchem Tod wurden nun Adam und Eva bestraft? Augustinus hat sicher recht, wenn er sagt, dass der Sündenfall nicht nur den geistlichen Tod zur Folge hatte, sondern auch den leiblichen Tod und den ewigen Tod. Also ein dreifacher Tod war die Sündenfolge. Erstens, dass der leibliche Tod im Blick war, wird schon auf den ersten Seiten der Bibel unmissverständlich deutlich. In 1. Mose 3, Vers 19 heißt es, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub musst du zurückkehren. Gott kündigt Adam an, er wird sterben. Als Folge der Sünde, als Strafe für die Sünde. Aber auch der geistliche Tod war gemeint, wie wir an einigen Bibelstellen noch gleich sehen werden. Und dass der zweite oder ewige Tod eine Folge des ersten Sündenfalls ist, ergibt sich ganz einfach aus der Logik, dass nur unbußfertige, gottlose Sünder diesen Tod erfahren werden. Also der ewige Tod ist bereitet für die geistlich Toten, die körperlich sterben. auch wenn nur dieser zweite Tod eine direkte Folge dieses Sündenfalls war, so liegt er doch noch in der Zukunft. Also nach dem Endgericht Gottes. Dieser ewige Tod, dieser zweite Tod wurde daher noch von keinem Menschen erfahren. Der Tod, den Adam und Eva selbst erfuhren, beinhaltet aber den leiblichen Tod, sie sind gestorben, und den geistlichen Tod. Bis Adam tatsächlich leiblich sterben musste, gingen aber noch einige Jahre ins Land. Und dennoch war sein Tod eine Folge des Sündenfalls. Dennoch musste er sterben. Und zwar von dem Tag an, als er gesündigt hat, war klar, er muss sterben. Lesen wir in 1. Mose 5, Abvers 3. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn, ihm ähnlich, nach seinem Bild, und gab ihm den Namen Seth. Und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, betrugen 800 Jahre. Und er zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Adams, die er lebte, betrugen 930 Jahre. Dann starb er. Und dieses Schicksal trifft seither jeden Menschen, der in diese Welt geboren wird. Die Tatsache, dass Robert diesen Vortrag hier heute nicht halten kann, sondern ich hier an seine Stelle treten muss, es liegt daran, dass Roberts Schwiegervater in diesem Moment zu Grabe getragen wird. Der Tod ist eine Realität in unserem Leben und geht zurück bis auf den Sündenfall. Mose schreibt im Psalm 90, Vers 12, so lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. In der Renaissance sagte man, Memento mori, gedenke, dass du sterben musst. Der Sündenfall des leiblichen Todes wird bis zur Wiederkunft Christi kein sterblicher Mensch entrinnen. Der geistliche Tod meint nun, die Trennung von Gott durch die Sünde. Und die setzte unmittelbar für unsere ersten Eltern nach dem Sündenfall ein. Trennung von Gott. Adam und Eva, sie mussten den Garten Eden verlassen, indem sie unmittelbare Gemeinschaft mit Gott haben konnten. Indem sie die Fülle erlebt haben in der Gegenwart, vor dem Angesicht Gottes. Und dieser geistliche Tod endet letztlich dann im zweiten oder ewigen Tod. Wenn nicht Sühne geschieht. Geistlich tote Menschen enden im ewigen Tod, wenn nicht Sühne geschieht. Sühne, die die Gemeinschaft mit Gott wieder möglich macht. Der erste Versuch der Menschen, seine Sünde zu bedecken, ist erbärmlich. Es reicht nicht aus. Wir hatten das vorhin gelesen. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Selbstgemachte Sühne bedeckt unsere Sünde nur unzureichend. Egal, was für gute Werke du meinst zu tun, egal, wie sehr du versuchst, deine Schuld auszugleichen durch irgendwelche Tugenden, es ist unzureichend. Ja, lasst mich sagen, es ist erbärmlich. Vor Gott können wir unsere Schuld nicht bedecken. Doch schaut einmal, bereits bei Adam und Eva sehen wir, dass Gott selbst für eine Bedeckung gesorgt hat. In 1. Mose 3, Vers 21, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Gott bekleidete sie. Wie? Durch Fell. Wo kommt Fell her? Tiere mussten sterben. Zum ersten Mal wird Blut vergossen, um die Blöße des Menschen zu bedecken. Dieser Vers ist ein erster Vorschatten darauf, was Sühne beinhaltet. Wir kommen hier an einen Punkt, wo wir Acht haben sollten, diesen einen Vers, diesen zarten Hinweis nicht überzuinterpretieren und mehr hineinzulesen, als tatsächlich darin steht. Deshalb werden wir in dem zweiten Teil dieses ersten Vortrags auf eine viel klarere Begebenheit eingehen, in der uns Gottes Wort aufzeigt, dass es ohne Sühne keine Erlösung, keine Bedeckung der Schuld geben kann. Darum der zweite Punkt: ohne Sühne keine Erlösung. Die Bibel, Gottes spezielle Offenbarung an uns Menschen, hat eine Botschaft: Jesus Christus, den Gekreuzigten. Doch wie ihr alle wisst, lesen wir erst im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, von Jesus Christus. Die Botschaft des Alten Testaments ist aber keine andere. Nein, ganz im Gegenteil. Das Kreuz Christi wirft im Alten Testament seinen langen Schatten voraus. Drei dieser Schattenwürfe wollen wir heute besonders herausgreifen. Zum einen das Passa in 2. Mose 12, was wir gleich uns ansehen werden. Dann im zweiten Vortrag der große Versöhnungstag in 3. Mose 16. Und dann im dritten Vortrag der leidende Gottesknecht in Jesaja 53. Nun zum ersten der Schatten des Kreuzes im Passalam. In 2. Mose 12 lesen wir davon, wie die Israeliten zum ersten Mal das Passa feiern. Ein Feiertag, ein Festtag. In welcher Situation geschieht das? Nun, Gottes Heilsgeschichte mit den Menschen nach dem Sündenfall und der Sintflut beginnt erneut mit Abraham. Ist uns allen ein Begriff. Hier findet es einen Höhepunkt. Abraham empfängt von Gott eine Verheißung. In 1. Mose 12 lesen wir: Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde, und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen und will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und dann Vers 7, und der Herr erschien dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Gottes Verheißung an Abraham ist eine dreifache. Zum einen eine große Nachkommenschaft. Zum zweiten ein Land, Kanaan, heutige Israel, Palästina. Und drittens eine gesegnete Gottesbeziehung. Wenn wir nun das zweite Buch Mose aufschlagen, dann sehen wir diese zentrale Verheißung an Abraham zum Teil erfüllt. Zum Teil. Ja, seine Nachkommen sind schon gleich zu Beginn von 2. Mose sehr zahlreich. Hier heißt es in 2. Mose 1, Vers 7, und die Söhne Israel aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark, und das Land wurde voll von ihnen. Große Nachkommenschaft. Doch die anderen beiden Verheißungen waren noch nicht erfüllt. Das Volk war nicht frei, noch hatte es eine gesegnete Gottesbeziehung. Es hatte kein eigenes Land und keine gesegnete Gottesbeziehung. Das Volk war versklavt in Ägypten und sie konnten ihren Glauben gar nicht frei ausüben. Gottes Befreiung seines Volkes aus der Sklaverei in Ägypten hat nun von allen Dingen diese beiden noch unerfüllten Verheißungen im Blick. Lesen wir in 2. Mose 2, Vers 23. Und die Söhne Israels seufzten wegen ihrer Arbeit und sie schrien um Hilfe, und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen, und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham und Isaak und Jakob, und Gott sah nach den Söhnen Israel und Gott kümmerte sich um sie. 2. Mose 6, Vers 5, und ich habe auch das Ächzen der Söhne Israels gehört, die die Ägypter zur Arbeit zwingen, und ich habe an meinen Bund gedacht, und ich will euch zu meinem Volk annehmen, und ich will euer Gott sein, und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch herausführt aus der Lastarbeiten der Ägypter hinweg. Dann werde ich euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob geben will, und ich werde es euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Doch diese Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, sie geschieht nicht einfach so. Gott straft die ägyptischen Unterdrücker und ihre Götzen mit 10 Plagen. Bei 9 dieser 10 Plagen wendet sich Gott ausschließlich an die Ägypter. Und es wird immer mal wieder erwähnt, dass das Volk Israel ausgespart wurde. Ja, also wenn es bei den Ägyptern stockdunkel war, bei den Israeliten nicht. Wenn die Ägypter an einer Plage litten, die Israeliten nicht. Und bei der letzten Plage nun kündigt Mose dem Pharao diese letzte Plage an. Und wer eine Bibel hat, kann gerne mit aufschlagen. In 2. Mose, Kapitel 11, hier heißt es, Vers 1, und der Herr sprach zu Mose, noch eine Plage will ich über den Pharao und über Ägypten bringen. Danach wird er euch von hier wegziehen lassen. Wenn er euch endgültig ziehen lässt, wird er euch sogar völlig von hier fortjagen. Und dann Vers 4, Mose nun sagt zum Pharao, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich ausgehen, mitten durch Ägypten schreiten. Dann wird alle Erstgeburt im Land Ägypten sterben. Von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Sklavin hinter der Handmühle, sowie alle Erstgeburt des Viehs. Und nach dieser Plage wird das Volk tatsächlich aus der ägyptischen Sklaverei und Unterdrückung befreit. Genauso, wie Gott es durch Mose angekündigt hat. In 2. Mose 12, Vers 29 lesen wir, und es geschah um Mitternacht, da erschlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten, vom Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen im Kerker und alle Erstgeburt des Viehs. Da stand der Pharao nachts auf und er und alle seine Hofbeamten und alle Ägypter und es entstand ein großes Jammergeschrei in Ägypten, denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Der rief Mose und Aaron nachts herbei und sagte, macht euch auf, zieht weg aus der Mitte meines Volkes, sowohl ihr als auch die Söhne Israels, und geht hin, dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Auch eure Schafe und Rinder nehmt mit, wie ihr gesagt habt, und geht hin und segnet auch mich. Und die Ägypter bedrängten das Volk, um sie möglichst schnell aus dem Land schicken zu können, denn sie sagten sich, wir sind sonst alle des Todes. Die 10. Plage bricht den Bann der Knechtschaft. Alle 9 Plagen vorher, sie waren erschreckend, aber erst hier nach der 10. wurde Israel wirklich freigelassen. Der hartherzige, halsstarrige Pharao gibt die versklavten Israeliten frei. Die 10. Plage führt also zur Befreiung aus der Knechtschaft. Aber das ist nur ein Aspekt. Es gibt hier noch einen zweiten, und der gerade hinsichtlich des Sühnopfers von großer Bedeutung ist. Es ist die Rettung vor Gottes Strafgericht. Würde man den Abschnitt 2. Mose 12, 1 bis 28 weglassen, nur das, was vorher in Kapitel 11 steht, und dann ab Vers 29 lesen, dann würde es ein Vorkommen genauso wie die anderen Plagen zuvor. Gott straft die Ägypter. Und hier wird ein Gerichtshandeln Gottes, ein Zorn Gottes gegenüber die Ägypter deutlich. Aber hier an der 10. kommt nun etwas Neues hinzu, was bei den anderen Plagen nicht in gleicher Form vorkommt. Das Volk Israel bleibt nicht einfach ausgespart. Bei dieser 10. und heftigsten Plage, bei diesem größten Gericht übergeht Gott Israel nicht einfach so. Sie müssen etwas tun, um nicht dem Strafgericht Gottes zu verfallen. Die ersten 9 Plagen sind für Israel keine wirkliche Gefahr. Doch die 10. Plage ist auch für Israel eine ganz reale Bedrohung. Eine Bedrohung ihres Lebens. Würden die Israeliten nicht die Anweisungen befolgen, die Gott ihnen gegeben hat, dann würden auch ihre Erstgeborenen sterben. Doch für sie gibt es einen Weg der Rettung, einen Heilsweg. Wir lesen mal ein paar Abschnitte aus 2. Mose Kapitel 12. Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten, diesen Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Denn es soll euch der erste von den Monaten des Jahres. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. des Monats, da nehmt euch an jeder ein Lamm für ein Vaterhaus. Je ein Lamm für das Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn, der sein Haus am nächsten wohnt, nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder ist, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges, soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Vers 11. So aber sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Und ihr sollt es essen in Hast, ein Passa für den Herrn ist es. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich, der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und dann lesen wir ab Vers 21, und Mose berief alle Ältesten Israels und sagt zu ihnen, macht euch daran und nehmt euch nach der Größe eurer Sippen Schafe und schlachtet das Passa. Dann nehmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut, in Becken und streicht etwas von dem Blut, das in dem Becken ist, an die Oberschwelle und an die beiden Türpfosten. Ihr aber, von euch darf bis zum Morgen keiner zur Tür seines Hauses hinausgehen. Und der Herr wird durch das Land gehen und die Ägypter, um die Ägypter zu schlagen. Sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, euch zu schlagen. Darum sollt ihr dieses Wort ewig halten, als Ordnung für dich und deine Kinder. Und es soll geschehen, wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er geredet hat, dann sollt ihr diesen Dienst ausüben. Und es soll geschehen, wenn euch eure Kinder fragen, was bedeutet dieser Dienst für euch? Dann sollt ihr sagen, es ist ein Passaopfer für den Herrn, der an den Häusern die Söhne Israels in Ägypten vorüberging, als er die Ägypter schlug. Unsere Häuser aber rettete er. Da warf sich das Volk nieder und betete an. Wenn Gott sein Strafgericht an den Erstgeborenen im Land vollzieht, wird er die verschonen, die ein Lamm geschlachtet haben und das Blut dieses Lammes an die Türpfosten gestrichen haben. Und hier lesen wir dann, wenn ich das Blut sehe, hier spricht Gott, wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. Dort, wo das stellvertretende Opferblut an die Türpfosten angebracht ist, wird Gott die Häuser retten. Stellvertretend für die Erstgeborenen und die Menschen im Haus stirbt ein Lamm. Da, wo Blut an der Tür ist, da ist kein Tod im Haus. Dort, wo diese Anweisung befolgt wird, bleiben die Häuser der Israeliten verschont. Der Schatten des Kreuzes Christi wird hier offenkundig. Jesus Christus ist das vollkommene Passahlamm. Er befreit uns aus Satans Knechtschaft. Seit dem Sündenfall sind alle Menschen Sünder und völlig verdorben. Wir haben das am Anfang des Vortrags ja schon bedacht. Das Neue Testament beschreibt dies als eine Knechtschaft, als eine Sklaverei. Ganz ähnlich wie das Volk Israel in Ägypten unter dem Pharao versklavt war, so ist jeder Mensch von Natur ein Sklave der Sünde. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 34, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Die unter Sünde versklavten Menschen sind geistlich tot. Und wer in diesem geistlichen Tod verharrt, steuert dann auch unweigerlich auf den ewigen Tod zu. Epheser 2, Vers 1, und auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, und hört einmal, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Versklavt, verknechtet, aber nicht so, dass wir Opfer sind, sondern Objekte des Zorns, weil wir den Willen des Fleisches, den Willen des Teufels, den Willen der Sünde tun. Ungehorsam sind. Und Jesus hat uns triumphal aus dieser Knechtschaft des geistlichen Todes befreit. Das ist das Zeugnis der Bibel. Ganz ähnlich wie das Volk Israel triumphal nach der 10. Plage aus Ägypten auszog, heißt es hier in Hebräer 2, Vers 14, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er, Christus, in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Christus hat uns befreit aus einer Knechtschaft. Diese Parallele finden wir auch an anderen Stellen des Neuen Testaments wieder. Wenn wir durch Christi Sühnopfer von unserer Sünde freigesprochen werden, dann sind wir frei, um nicht länger Sklaven der Sünde zu sein, um nicht länger geistlich tot zu sein. Wir sind befreit zum Leben. Galater 5 heißt es, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur gebraucht die Freiheit nicht als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Der Sühnetod Christi am Kreuz wirft also klar und deutlich einen Schatten auf den ersten Aspekt der 10. ägyptischen Plage. Christus hat uns befreit, herausgenommen aus der Sklaverei. Doch noch klarer wird es beim zweiten Aspekt, Rettung vor der ewigen Verdammnis. Im Neuen Testament gibt es einen unübersehbaren Zusammenhang zwischen Jesu Tod und dem Passaopfer, diesem Lamm, das geschlachtet wurde. So wie die Häuser Israels durch das Blut des Passahlamms vor Gottes Gericht geschützt wurden, so wird das neutestamentliche Bundesvolk durch den stellvertretenden Sühnetod Jesu Christi vor dem ewigen Strafgericht Gottes, dem ewigen oder zweiten Tod, geschützt. Das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern feiert, es war ein Passamahl. Es war im Zuge dieser Erinnerung an eben, was hier in 2. Mose 12 geschieht. Sie haben das Passamahl gegessen. Sie haben sich erinnert an diese Befreiung. Und bei diesem Passamahl findet der lange alttestamentliche Schatten seine endgültige Erfüllung. Matthäus 26, Vers 26. Während sie aber aßen, nach diesem Passamahl, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt es, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihn denen und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung von Sünden. Hier findet ein Wandel statt, eine Erfüllung. Jesus selbst gibt als Opferlamm sein Leib und sein Blut, um durch seinen stellvertretenden Sühnetod sein Volk vor Gottes Strafgericht, vor dem Verderben, dem ewigen Tod zu bewahren. Johannes betont in seinem Evangelium besonders deutlich, dass Jesus sich selbst als das vollkommene Passahlamm opfert. Bis ins kleinste Detail hinein entspricht Jesus dem, was bereits im Alten Testament vorgeschattet war. Jesus wurden keine Knochen gebrochen, wie den anderen beiden, die am Kreuz verurteilt wurden, neben ihm. Das war kein Zufall. Johannes schreibt in Johannes 19, Vers 36, denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt wurde, kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Nun, das Schriftzitat kommt aus 2. Mose 12. Das Passahlamm. Jesus wurde kein Knochen gebrochen, damit erfüllt wird, was über das Passahlamm angeordnet war. Kein Knochen soll von ihm gebrochen werden. Auch im restlichen Neuen Testament finden wir diesen Bezug immer wieder sehr deutlich. Jesus' Sühnetod am Kreuz ist die Erfüllung des alttestamentlichen Passa. 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Also auch hier, die Sünde, sie geht über die Generationen. Sondern ihr seid erlöst worden mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Wenn Petrus hier von Erlösung spricht, dann spielt er durch seine Wortwahl auch an diese Befreiung aus der Sklaverei an. Der Bezug zum ersten Passa mit der Befreiung Israels aus Ägypten liegt hier auf der Hand. Blut eines makellosen Lammes. Und schließlich bekennt Paulus ohne Umschweife, dass Christus unser Passahlamm ist. 1. Korinther 5, Vers 7. Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Auch das hier ist eine Anweisung von dem Passafest. Denn auch unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. Oh, er ist die Erfüllung von Passa. Unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. Ihr Lieben, Sühne ist notwendig. Seit dem Sündenfall sind alle Menschen in Sünde geboren, von Natur aus Sünder und völlig verdorben. Was bedeutet das? Uns alle erwartet Gottes gerechte Strafe für die Sünde, welche ist der Tod. Im leiblichen Tod wird keiner von uns entrinnen, es sei denn, der Herr kommt vorher wieder. Aber Christus ist auferstanden. Er hat auch den leiblichen Tod besiegt. Aber auch für den geistlichen und den ewigen Tod hat Gott einen Ausweg geschaffen. Er hat Sühne gewirkt durch das vollkommene Sühneopfer Jesu Christi am Kreuz. Unser Passahlamm ist geschlachtet. Er ist unser Passahlamm. Er wurde für uns geschlachtet. Sein Leib, sein Blut würde für uns gegeben, um uns aus der Sklaverei der Sünde, dem geistlichen Tod, zu befreien und uns mit Gott zu versöhnen. Durch seinen Sühnetod hat er Gottes Zorn stellvertretend auf sich genommen, sodass uns nicht mehr Gottes Zorngericht, nicht mehr der zweite, der ewige Tod treffen wird. Christus ist unser Sühneopfer, unser notwendiges Sühneopfer. So möchte ich mit einem Vers schließen, den wir vorhin noch zur Hälfte gelesen haben, der aber genau dieses kostbare Wahrheit so herrlich in sich vereint. Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.